Morgen zusammen. Wir sind im Kolosserbrief, werden heute das erste Kapitel abschließen. Wir haben bisher gehört von Jesus, unserer Hoffnung. Jesus ist unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist eine Botschaft der Hoffnung. Wenn alles andere versagt, Jesus versagt nicht. Wir haben von Jesus gehört als unser Erlöser und sein Retter und unser Retter. Durch sein Blut sind wir reingewaschen von aller Schuld. Wir haben gehört von ihm als der Erstgeborene aus den Toten, als der Eingeborene, als das Ebenbild des lebendigen Gottes, vor allem, für alles, über allem, Schöpfer von allem. Da ging es letzten Sonntag drum. Jesus, Gottes Sohn, Jesus, Gott selbst. Und Paulus musste und wollte den Irrlehrern die Stirn bieten, denen, die irgendetwas an Jesus verändern, schmälern oder hinzufügen wollten. Er bot ihnen die Stirn und er beschreibt Jesus, und darum geht's vielfach im Kolosserbrief, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus ist Gott selbst, Jesus ist der Retter der Welt. Und Jesu Menschwerdung, dass Gott Menschlichkeit angezogen hat, das ging nicht ohne Leiden. Das ging nicht ohne Bedrängnisse. Und wisst ihr was? Jesus nachfolgen, was wir ja tun wollen als seine Jünger, Jesus nachfolgen geht auch nicht ohne Leiden und ohne Bedrängnisse. Das werden wir heute sehen. In den Versen, die wir lesen. Aber erst möchten wir nochmal beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass du uns Vorbild bist. Dass du uns nicht nur Vorbild bist, dass du uns auch Vorbild bist und unser großes Vorbild, aber dass du auch unser Retter bist, dass du unsere Hoffnung bist, dass du derjenige bist, Herr, der jeden Schritt mit uns geht, der uns von allen Seiten umgibt, der die Vorhut bildet, die Nachhut bildet, das Fundament, auf dem wir stehen und der seine Hand über uns hält. Herr, wir danken dir, dass wir bei dir immer sicher sind. Herr, und wenn wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen, wo es auch ums Leiden geht, dann möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns auch da die Augen öffnest, Furcht nimmst und die Bereitschaft gibst, dir so nachzufolgen, dass wir deinem Namen Ehre bringen. Amen. In unserer Zeit glauben viele Christen, dass Christen nicht leiden müssen. Und sie glauben das, obwohl die Realität das Gegenteil zeigt. Wir hatten letztes Mal eine Unterschriftenaktion begonnen oder unsere Teilnahme daran begonnen. Die liegen übrigens noch, die Zettel zum Unterschreiben liegen noch aus. Und da hatte ich letzte Woche schon gesagt, es sind 360 Millionen Christen, die in unseren Tagen um des Glaubens willen verfolgt werden. Oder Christen sind auf der Flucht. Christen leben in Kriegsgebieten. Christen leiden Hunger und Durst. Christen sind um des Glaubens willen im Gefängnis. Christen, auch Christen, leiden unter chronischen und Dauerschmerzkrankheiten. Da sind wir nicht frei von. Christen hungern und frieren. Christen müssen durch Tragödien und Traumata durch. Wir leben in einer Welt und wir leben nicht irgendwo auf einem anderen Planeten oder auf einem anderen Level. Wir haben Jesus als Hoffnung und als Stärke und als Retter und als den, auf den wir zugehen. Aber wir leben in einer Welt, wo auch wir als Christen leiden müssen. Leiden gehört zum Christsein dazu. Und wir machen uns besser mit der Tatsache vertraut. Jesus litt. Und auch in seinem Leiden ist Jesus der Prototokos. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten letzten Sonntag darüber gesprochen, dass er der Erste seiner Art ist. Er ist auch der Prototokos, der Erste im Leiden. Und wir als Jünger, wir folgen seinen Fußstapfen. Und das sind Fußstapfen, die uns auch durch Zeiten des Leidens bringen. So wie der David sagt, Herr sei auch bei, oder er ist auch im Tal des Todesschattens bei mir. Und im Angesicht der Feinde bereitet er einen Tisch für uns. Aber die Feinde sind da. Und das Tal des Todesschattens, da müssen wir durch, hier und da. Leiden gehört zum Christsein dazu. Ich weiß nicht, wer von euch Nightbird kennt oder kannte. Ich kannte sie nicht bis vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen las ich von ihr, es ist ein Künstlername von einer jungen Frau, die am 19. Februar in diesem Jahr im Alter von 31 Jahren gestorben ist an Krebs. Nightbird war erfolgreich im amerikanischen Gegenstück zu der RTL-Sendung Das Supertalent. Ich habe keine Ahnung, ob die noch läuft. Ich habe es auch nie gesehen. Aber auf diesen Sendern, da läuft ja öfter sowas. So Supertalent und die besten Sänger und die besten Stabhochspringer oder was auch immer. Und sie war eben in dieser Sendung Das Supertalent, war sie dabei. Nightbird hatte eine christliche Universität besucht, war gläubig, war in etlichen christlichen Diensten aktiv und hat etliche erfolgreiche Lieder geschrieben. 2017 kam die erste Krebsdiagnose, mit der Prognose, noch 6 Monate zu leben. Ein Jahr später, 2018, wurde kein Krebs mehr gefunden. Ein Jahr später, 2019, die zweite Krebsdiagnose mit der Prognose, noch 3 bis 6 Monate zu leben. In dem Jahr ließ sich ihr Mann nach 5 Jahren Ehe von ihr scheiden. 2020 war sie erneut krebsfrei. 2021 machte sie ihre dritte Krebsdiagnose bekannt. Und am 19. Februar in diesem Jahr ist sie gestorben. Echte Christen müssen nicht leiden. Die Bibel zeigt es anders, die Kirchengeschichte zeigt es anders, unsere Zeit zeigt es anders, unser Leben zeigt es anders. In einem Interview sagte Nightbird, ich glaube, dass Gott in jedem Augenblick heilen kann. Ich glaube auch, dass er nichts Gutes zurückhält. Also gab es etwas, das Gott auf dem Feld meines Lebens wachsen ließ. Und wenn Gott all diese Schwierigkeiten zu früh aus meinem Leben herausgerissen hätte, hätte er auch all diese Wunder herausgerissen, die er in meinem Leben getan hat. Das ist eine reife christliche Aussage. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie, vielleicht ist uns entgangen, was Gott uns zeigte, als er sich uns zum ersten Mal vorstellte, dass er in den Dreck kriecht, um in unserer Nähe zu sein und dass er unsere Lungen mit Luft füllen wird, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir atmen sollen. Zitat Ende. Und das bedeutet nicht, dass wir Gott in unserem Leiden immer verstehen. Oh ja, okay. Wir verstehen ihn nicht immer in unserem Leiden. Es bedeutet auch nicht, dass Gott unser Leiden immer mit einer himmlischen Zuckerglasur überstreicht, so dass es gar nicht mehr so nach Leiden schmeckt. Bedeutet das alles nicht. In einem weiteren Blog-Eintrag schreibt Nightbird, ich erinnere mich, und sie meint im Gebet, ich erinnere mich daran, dass ich zu dem Gott bete, der die Israeliten jahrzehntelang verwirrt bleiben ließ. Sie bettelten darum, im gelobten Land anzukommen, stattdessen ließ er sie herumwandern und beantwortete Gebete, die sie überhaupt nicht beteten. 40 Jahre lang nutzten sich ihre Schuhe nicht ab. Feuer erleuchtete jede dunkle Nacht auf ihrem Weg. Jeden Morgen schickt er ihnen Brot der Barmherzigkeit vom Himmel, das Manna. Wenn es um Schmerz geht, schreibt sie weiter, dann nimmt Gott ihn nicht oft weg. Stattdessen gibt er. Er ist ein Geber mehr als ein Nehmer. Dann schreibt sie, was sie meint. Er nimmt meine Dunkelheit nicht weg. Er fügt Licht hinzu. Er verschont mich nicht mit Durst. Er bringt mir Wasser. Er heilt nicht meine Einsamkeit. Er kommt näher. Warum glauben wir also, dass es bedeuten muss, dass Gott weit weg ist, wenn wir leiden? Zitat Ende. Echte Christen müssen nicht leiden. Ich empfinde den Satz als äußerst realitätsfremd und unbiblisch. Lasst uns die Verse lesen in Kolosser 1, 24 und 25. Kolosser 1, 24 und 25, Paulus schreibt: Ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Der Text beginnt mit einer Erklärung von Paulus, mit einer seltsamen Erklärung. Und zwar sagt er, ich freue mich in meinem Leiden. Ich habe wenig Menschen kennengelernt, die das sagen konnten, die ich gesagt haben, ich freue mich in meinem Leiden. Trotzdem erinnert uns das was, an was? Es erinnert uns an die Aussage von Petrus und Johannes in Apostelgeschichte Kapitel 5. Da waren sie nämlich verhört worden, sie waren bedroht worden und sie waren geschlagen worden, sie waren verprügelt worden. Und in Apostelgeschichte 5, 41 heißt es, die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Ja, das ist eine bekannte Stelle, wo sich auch zwei Leute freuten, dass sie leiden durften für Jesus. Es erinnert auch an Apostelgeschichte 16. Da sitzt der Paulus mit zerschundenem Rücken mit seinem Freund Silas im Gefängnis in Philippi. Also nicht im Gefängnis, wo er in seiner Zelle Bücher und Fernseher hatte, sondern irgendwo in einem Rattenloch, was als Gefängnis benutzt wurde. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ja. Die waren dankbar mitten im Leid. Sie priesen Gott. Sie hatten einen Anbetungsabend im Gefängnis mitten im Leid. Ich glaube nicht, wir lesen nichts davon, dass Gott die Wunden an seinem Rücken geheilt hat. Im Gegenteil, wir lesen, dass sie nicht geheilt waren. Denn der Kerkermeister hat sie dann versorgt. Kolosser 1, 24 erinnert uns an also die Leiden des Paulus, an Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Da heißt es, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Das ist so einer von den Versen, die fallen mir schwer. Gibt Verse, die fallen einem leichter, gibt Verse, die fallen einem schwerer. Und das ist einer von denen, die mir schwerer fallen. In Anfechtungen es als lauter Freude zu betrachten. Aber das ist das, was der Paulus hier sagt in Kolosser 1, 24. Und Matthäus 5, Vers 11 noch dazu. Da heißt es, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Das sind also Leute, die verfolgen uns, die schmähen uns, die verleumden uns, die verbreiten Gerüchte, Lügengerüchte über uns und wir sagen Halleluja, Halleluja. Wir jubeln, wir freuen uns. Gar nicht so einfach. Paulus hier in Kolosser 1, 24 und viele andere Stellen im Wort Gottes widerlegen die Aussage, echte Christen müssen nicht leiden. Und dann begründet Paulus seine Leiden mit seltsamen Worten. Ist euch vielleicht schon aufgefallen? In Vers 24 im zweiten Teil heißt es, ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Luthers Übersetzung klingt vielleicht ein bisschen verständlicher, aber auch noch ein bisschen seltsamer. Ich lese den Luther mal vor. Ich erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden des Christus noch fehlt, für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Soll das etwa heißen, dass da irgendwas noch fehlt an den Leiden des Christus? Soll das irgendwie bedeuten, dass die Leiden des Christus nicht ausgereicht haben? Und der Paulus macht das jetzt noch gut? Dass wir vielleicht auch noch, so wie der Paulus, auch wir noch irgendetwas nachliefern müssen? Ganz gewiss nicht. Da brauchen wir nur 3 Worte zu zitieren und die machen deutlich, ganz gewiss müssen wir nichts nachliefern oder vervollständigen, was die Leiden Jesu angeht. Jesus ruft am Kreuz aus, es ist vollbracht. Aus dem Englischen könnte man übersetzen, es ist fertig. Es ist vollbracht. Was die Leiden Jesu für uns am Kreuz angeht, da musste weder der Paulus, noch wir, noch irgendein anderer Mensch irgendetwas hinzufügen. Aber was meinen die seltsamen Worte, wenn der Paulus hiervon redet, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, beziehungsweise was an den Leiden Christi noch fehlt? Im Lauf der Kirchengeschichte gab es zahllose Erklärungsversuche, diesen Vers zu erklären. Und manche davon sind ziemlich abartig und unbiblisch. Und dann gibt es auch welche, die uns helfen, diesen Vers zu verstehen. Manche lehren zum Beispiel, es ist richtig, der Sühnetod Jesu lässt zu wünschen übrig. Da fehlt noch was. Andere sagen, es gibt also doch Werke der Buße, die wir tun müssen, um unser Heil fest zu verankern. Und jeder, der hier zur Gemeinde kommt, der weiß, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Jesus hat alles, was zu unserem Heil nötig ist, hat er vollbracht. Es sind unbiblisch, solche Erklärungen. Dann gibt es andere Erklärungen, die gründen sich auf die Bibel. Die Leiden, oder wie der Schlachter hier übersetzt, Bedrängnisse des Christus, an denen noch etwas fehlt, sind eben nicht die Leiden, die er am Kreuz für uns ertragen hat. Das Wort im griechischen Text, was hier mit Bedrängnisse oder Leiden übersetzt ist, das Wort Thlipsis, so heißt es, Thlipsis, heißt Bedrängnisse, Leid, Schwierigkeiten und wird an keiner Stelle der Bibel, nicht Altes Testament, nicht Neues Testament, an keiner Stelle der Bibel für die Kreuzesleiden Jesu gebraucht. Also es muss sich auf was anderes beziehen. Andererseits sagt die Heilige Schrift, wenn Gläubige um Jesu Willen leiden, dann leidet Jesus auch. In Apostelgeschichte 9, Vers 4, da ruft Jesus dem Saulus auf der Straße nach Damaskus zu, Saul, Saul, was verfolgst du oder warum verfolgst du mich? Und der Paulus gefragt worden wäre, hey, was hast du eigentlich vor? Ja, ich verfolge, was hätte er gesagt? Die Christen in Damaskus, die Jesus-Jünger in Damaskus. Aber Jesus fragt ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich, Jesus? Verfolgung der Jünger Jesu ist Verfolgung Jesu. Und der Vers, wie ich meine, der es am besten ausdrückt, ist der Vers aus Jesaja Kapitel 63, wo es von Gott und seinem Volk, in dem Fall Israel heißt, wenn sie, Israel, wenn sie in Bedrängnis waren, dann litt er auch. Wenn sein Volk im Bedrängnis war, hat Gott auch gelitten. Es sind also nicht die Leiden am Kreuz, die unsere Rettung erkauft haben, auf die Paulus sich hier Bezug nimmt, sondern es sind die Leiden, die zum Dienst für Jesus dazugehören. In 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 23 bis 28, da redet Paulus von den Leiden, die er auf sich nimmt, um der Gemeinde willen, um Jesu willen, um des Reiches Gottes willen. 2. Korinther 11, 23 bis 28. Er schreibt von anderen und sagt, sind die Diener Christus? Er schrieb von ihr Lehrern, ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Und dann sagt er, zählt er auf, ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgehalten, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5 mal 40 Schläge weniger einen empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Das waren einige der Leiden, die Paulus auf sich genommen hat, um Jesu willen. Leiden, die noch ausstanden, die noch ausstehen, bis das die Gemeinde vollendet ist. Bis das Jesus wiederkommt. Paulus weiß auch, wenn er leidet, leidet Jesus mit. Denkt mal an den Stephanus, erinnert ihr euch? Der wurde gesteinigt und während er litt, sah er Jesus, aber der saß nicht auf seinem Thron neben dem Vater, sondern er stand. Der war aufgesprungen. Und der Paulus wusste, wenn er leidet, leidet Jesus mit. Und auf diese Weise mit und für Jesus zu leiden, das bereitet ihm Freude. Er hat das ja am Beispiel von Jesus gelernt. Weil Jesus, wie wir gesagt haben, Jesus kam auch und hat gelitten. Leiden kann wie ein Magnet sein, der Menschen zu Jesus zieht. Durch Jesu Leiden sind wir zu ihm gezogen worden und sitzen hier heute als seine Kinder, hoffentlich, und sind gerettet. Es ist das Leiden Jesu, das Menschen zum Heil bringt. Es ist zum Beispiel im Mittelalter. Es gibt da so einige herausfordernde, interessante Bücher über Menschen, die im Mittelalter für Jesus gelitten haben. Und die haben teilweise an ihrem Scheiterhaufen gestanden, haben Loblieder gesungen oder haben für ihre Feinde gebetet oder was immer sie gemacht haben. Und die Henker, die den Scheiterhaufen angezündet haben, waren so überführt von deren Zeugnis im Leid, dass sie sich zu Jesus bekehrt haben. Leiden mit und für Jesus zieht andere zu ihm. Lasst uns nicht an Jesus zweifeln, wenn wir durch Leid gehen. Seht ihr, das ist das, was der Teufel mit unter anderem der Teufel mit Leiden in unserem Leben bezweckt. Weil wir kennen ja die Geschichte von Hiob, haben wir ja durchgenommen. Satan wollte Hiob durch Leiden von seinem Glauben, von seinem Herrn wegziehen. Und wir wollen nicht an Jesus zweifeln, wenn wir durch Leid gehen müssen. Sondern wir wollen an ihm festhalten. Und wir wollen unseren Glauben nicht über Bord werfen, wenn wir Dinge in unserem Leben oder in unserem Umfeld nicht verstehen. Wie hatte die junge Frau gesagt, die Nightbird? So in etwa hatte sie gesagt, wenn Gott alles Leid zu früh aus meinem Leben herausgerissen hätte, hätte er auch all die Wunder herausgerissen, die er in meinem Leben getan hat. Lass uns also nicht denken, Leid wäre immer nur negativ. Auch wenn wir es oft nicht sehen können. Leid kann durchaus Positives bewirken, auch wenn es sich nicht angenehm anfühlt. Ich las von einem Pastor, der war im Haus seines Freundes, was weiß ich, eingeladen oder so, und dann hörte er einen Vogel singen. Und so richtig schöne Melodie. Und er blickte sich um und versuchte, diesen Vogel irgendwo im Raum zu sehen. Es war kein Zwitschern, es war eine richtig schöne Melodie. Und dann sieht er einen Vogelkäfig und da sitzt ein schöner Vogel drin und der pfeift diese Melodie. Und der Mensch wundert sich, wie kann dieser Vogel so eine herrliche Melodie singen. Und dann, ob der Vogel einen Trainer hatte oder ob es der Besitzer war, die Antwort auf die Frage war, man hatte dem Vogel nachts beigebracht zu singen. Der Lehrer oder der Besitzer hatte nachts sich dahingesetzt und hatte dieselben Töne immer wieder vorgesungen, vorgepfiffen, was auch immer, bis der Vogel sie schließlich nachahmen konnte. Wisst ihr, warum das funktioniert hat? Es hat funktioniert, weil es dunkel war, weil es finster war, weil der Vogel von nichts anderem abgelenkt wurde und in der Dunkelheit sich konzentrieren konnte auf das, was er eben mitkriegte. Bei allem Schmerz in Dunkelheit und in Leid, auch in unserem Leben, lasst uns nie vergessen, dass Leid nicht nur negativ ist, sondern dass es durchaus auch positive Auswirkungen haben kann. Hiob hat ja triumphiert. Er sagte ja zu Gott, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Wir wissen, wie das ist, wenn man nur vom Hörensagen vernimmt. Moment mal. Wenn man nur vom Hörensagen vernimmt. Man hat eine Geschichte gehört, man hat von irgendjemand gehört, in Amerika und dann oder in Asien oder sonst wo. Und man hat eine Mordsgeschichte gehört. Ja, man hat die Person nie getroffen, man stellt sich Fragen, man hinterfragt das eine oder das andere, man findet das eine oder andere ganz toll, war alles Hörensagen. Und dann trifft man diese Person. Oder Hiob sagt, ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und wisst ihr, wann der Hiob das sagte? Das sagte er nicht, nachdem Gott ihn geheilt hat. Das sagte er nicht, nachdem Gott ihm seinen Besitz zurückgegeben hat. Das sagte er auch nicht, nachdem ihm wieder Kinder geboren wurden. Das sagte er, als er noch in der Asche saß. Und als er noch litt. Paulus ist bereit, mit und für Jesus zu leiden, wie er das hier beschreibt, um des Leibes Jesu willen, welcher die Gemeinde ist. Und dann beschreibt er in den nächsten Versen, wie, auf welche Weise er der Gemeinde dient. Vers 25, indem er das Wort in seiner ganzen Fülle predigt. Ihr Lieben, das ist uns Vorbild. Das ist unser Muster, Gottes Wort in der ganzen Fülle zu predigen. Wo das nicht mehr gemacht wird, geht's bergab. Guckt euch die Kirchengeschichte an, Guckt euch die heutige Zeit an, wo Gottes Wort verkündigt wird. Da geht es vorwärts. Wo Gottes Wort vernachlässigt wird, wo Abstriche gemacht werden, da geht's bergab. Da hat man hinterher noch vielleicht noch einen sozialen Verein oder einen pseudopolitischen Verein. Gottes Wort in der ganzen Fülle zu predigen, ohne Sünde zu beschönigen, ohne Sünde zu verschweigen und nicht mehr beim Namen zu nennen. Gottes Wort in ganzer Fülle verkündigen, ohne irgendeinen Sünder von der Gnade auszuschließen, sondern alle einzuladen zu Jesus, alle und jeden zur Gemeinschaft mit ihm. Dann redet der Paulus von einem Geheimnis, ein Geheimnis, das verborgen war von Anfang an, also von den Urzeiten her. Ein Geheimnis, was bisher noch keinem Menschen offenbart worden war. Seit ewigen Zeiten, schreibt er, und Generationen, jetzt aber, wo er diesen Brief an die Kolosser schreibt, jetzt aber den Menschen offenbart wird. Kolosser 1, 26 und 27. Da heißt es, diese Botschaft, oder genauer gesagt, dieses Geheimnis war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung, ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn Gottes Wort auf Geheimnisse, auf solche Art Geheimnisse Bezug nimmt, dann meint es da nicht irgendwie so ein Rätsel mit oder ein Puzzle, wo man die Teilchen zusammenfinden muss und ich hab's, kannst du es auch sehen. Sondern wenn Gottes Wort von einem Geheimnis redet, dann meint es eben etwas, was in der Vergangenheit verhüllt war und was Gott selbst jetzt enthüllt und offenbart. Und Vers 27 lüftet so ein Geheimnis. Da ist der Paulus, der bereit ist, mit Jesus und für Jesus zu leiden. Er will jetzt dieses Geheimnis der Gemeinde mitteilen. Christus in euch. Der letzte Satz, glaube ich, ist es, ja. Christus in euch. Hoffnung der Herrlichkeit. In der Zeit des Alten Testaments, Israel ist Gottes Volk. Wenn Menschen zu Gott kommen wollten, zu dem einen lebendigen Gott, heraus aus Götzendienst, heraus aus allen möglichen negativen Wegen von Sünde weg. Sie wollten sich zu dem lebendigen Gott bekehren. Was mussten sie machen? Die mussten praktisch Juden werden. Die mussten sich dem jüdischen Volk anschließen mit allem, was dazugehörte. Die mussten nicht nur im Herzen Juden werden, die mussten äußerlich Juden werden. Die mussten sich unter das Gesetz, zumindest unter Teile des Gesetzes stellen. Die Männer mussten sich beschneiden lassen. Sie mussten, die Menschen, Männer und Frauen, mussten sich an die Essensvorschriften halten. Die mussten sich unter das Gesetz stellen. Und jetzt lüftet Paulus ein Geheimnis. Wenn Christus in euch ist, ist Christus die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr braucht nicht mehr äußerlich Juden zu werden. Ihr braucht auch innerlich nicht mehr Juden zu werden. Ihr müsst euch Christus anschließen und Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist genug. Jesus ist genug. Gerettet durch den Glauben an Jesus. Und bei solchem Glauben an Jesus unsererseits, wir glauben an ihn, wir vertrauen ihm, wir bringen ihm unsere Sünden, nehmen im Glauben seine Vergebung in Anspruch. Bei solchem Glauben unsererseits nimmt Jesus seinerseits Wohnung in uns. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Und das sind so Sachen, ja, die gehen uns manchmal gar nicht mehr so richtig unter die Haut. Hätten wir damals als Nichtjuden gelebt, stellt euch vor, da war das Volk Israel in Palästina, in Israel, und wir wären Babylonier gewesen oder Ammoniter oder Amoriter oder Edomiter oder irgend so ein Mitter. Und wir hätten den Gott Israels kennenlernen wollen. Wir wollten gerettet werden. Und wir hätten uns unter das Gesetz des Mose stellen müssen. Boah, das wäre schon eine Auflage. Stellt euch vor, den Heiden damals hätte man gesagt, glaubt an Jesus und folgt ihm nach und dann ist er in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Die hätten gejubelt und getanzt. Die hätten sich gefreut. Für uns ist das irgendwie so was Normales, weil wir nie was anderes gekannt haben. Zur Zeit der Missionsreisen des Paulus, zur Zeit der ersten Gemeinde in Jerusalem und in Kleinasien, wo immer diese ersten Gemeinden waren, da gab es Streitfragen diesbezüglich. Da haben die Leute sich gefragt, wie jüdisch müssen die Heiden werden, um gerettet zu werden? Da hat man sich die Frage gestellt, welche Gesetze müssen sie einhalten, um gerecht zu werden? Und dann kam man zusammen und dann diskutierte man überlegte man und redete miteinander. Und dann kam man zu der Antwort, es ist nicht das Judentum. Es ist nicht das sich unter die Gesetze stellen, die Menschen rettet, sondern Jesus allein, Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Da braucht's nichts anders mehr. Wer Jesus hat, der hat die Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit. Juden, die Jesus haben, die haben Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hoffnung, Zuversicht. Heiden, also wir sind nicht Juden, wir sind Heiden, die Jesus haben, haben ewige Hoffnung auf die Herrlichkeit. Sünder jeder Größenordnung, die Jesus haben, haben Hoffnung auf die Herrlichkeit. Verachtete, Prostituierte, Obdachlose, wer auch immer, wer Jesus hat, hat Hoffnung auf die Herrlichkeit. Du und ich, wenn wir Jesus haben, haben Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hast du Hoffnung auf diese Herrlichkeit? Hast du diese Zuversicht, dass du einmal bei ihm sein wirst in der Herrlichkeit bei Christus? Das Herrliche ist, dass keiner so bleibt, wie er ist, wenn er zu Jesus kommt, wenn Christus in uns ist. Wenn ich heute aus einem Leben der Sünde herauskomme und ich sage, Herr, hier ist der ganze Ballast meiner Sünde und hier ist mein ganzes altes Leben, mach mich neu, nimm mich, verändere mich. Dann bin ich morgen nicht mehr derselbe. Jesus sagt, ich habe eine neue Natur. Die alte Natur, die ich bis heute gehabt habe, die hängt da mit Jesus am Kreuz. Und die neue Natur ist die, die mich dann erfüllt. Und die lässt mir in mir den Wunsch reifen, ich will gar nicht mehr so sein wie früher. Ich will mit Jesus leben. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Keiner bleibt, wie er ist, wenn er Jesus hat. Jesus verändert unsere Herzen, er verändert unser Leben, er verändert unsere Einstellung, unsere Haltung. Er bringt Hoffnung und Licht in unser Herz. Und davon kann der Paulus nicht schweigen. Das begeistert ihn dermaßen, wo immer wir von Paulus lesen, ob Apostelgeschichte, ob die Briefe, wo immer wir von Paulus lesen, da merken wir das. Davon kann der Paulus nicht schweigen. Dafür ist er bereit zu leiden. Das muss er einfach loswerden, diese Hoffnung in Jesus. Und er weiß, das bringt ihm Not. Ich weiß, da werde ich für leiden, aber er kann nicht schweigen. Die letzten Verse in Kolosser 1, 28 und 29. Da sagt er, ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite ich und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt in Macht. Jesus verkündigen. diesen Jesus, diesen herrlichen Jesus, den er bisher in Kapitel 1 vorgestellt hat. Jesus, unsere Hoffnung, Jesus, unsere Erlösung, unser Retter, Jesus, der Erstgeborene, Jesus, das Ebenbild, Jesus vor allem, Jesus über allem, Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn, sagte Paulus, ihn verkündigen wir. Und wir merken seine Begeisterung. Und vielleicht ist seine Begeisterung der Grund hier, warum er dreimal betont, diese Botschaft ist für alle Menschen. Er sagt hier, wir wollen jeden Menschen ermahnen. Wir wollen jeden Menschen belehren. Wir wollen jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus. Ermahnen, belehren, vollkommen darstellen. Gottes Wort ermahnt jeden Menschen, dich und mich und alle anderen. Gottes Wort ermahnt, dass wir den Weg des Verderbens, den Weg der Sünde, den Weg ohne Gott, dass wir diesen Weg verlassen. Das ist eine Ermahnung Gottes an uns, die nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber mit offenen Armen, denn er lädt ja ein. Aber Gottes Wort ermahnt uns, geh nicht auf dem Weg der Sünde, geh nicht auf dem Weg des Kompromisses, geh keinen Weg ohne Jesus. Und diese Ermahnung, die müssen alle Menschen hören und die müssen wir uns immer wieder anhören. Und dann geht es darum, dass Gottes Wort belehrt. Gottes Wort belehrt uns, wie wir ein erfülltes, sinnvolles, in gewisser Weise friedvolles Leben führen können. Es belehrt uns, wie wir ein Leben führen können, das uns erfüllt und das Jesus Ehre bringt. Darum ist Belehrung, darum ist regelmäßige Belehrung für uns als Gotteskinder unverzichtbar. Der Paulus sagt, wir belehren jeden Menschen. Wir kommen nicht umhin, uns belehren zu lassen, damit wir den Weg so gehen, dass unser Leben auch wirklich die Erfüllung erfährt, diese Herrlichkeit in Christus erfährt, die uns verheißen ist. Und dann lässt Gottes Wort, dann geht es hier um jeden Menschen vollkommen darzustellen in Jesus. Gottes Wort lässt uns reifen. Gottes Wort holt uns raus aus den Kinderschuhen des Glaubens und macht uns zu Erwachsenen im Glauben. Aber ihr Lieben, dazu müssen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dazu müssen wir uns belehren lassen. Sonst hören wir nämlich schlussendlich das, was der Hebräerbriefschreiber den Christen sagt und sagt, ihr solltet längst Lehrer sein, aber ich muss euch noch Milch geben wie den kleinen Kindern. Wir wollen jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus. Aus den Kinderschuhen des Glaubens rausführen, hinein in das reife Erwachsenenalter des Glaubens. Und wenn der Paulus das so formuliert, dann bedeutet dieses Wort vollkommen nicht perfekt, sündlos. Keiner von uns wird je, solange wir hier auf der Erde sind, je perfekt oder sündlos sein. Vollkommen heißt, das Wort beinhaltet Ende oder Ziel oder Erfüllung. Paulus möchte Menschen für Jesus gewinnen. Er möchte sie dann belehren, damit sie ans Ziel kommen. Damit sie erfüllt von Jesus ans Ziel kommen. Dazu arbeitet Paulus. Damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Gott reif und mündig wird. Der Herr möchte, dass jeder von uns, nicht nur die hier vorne reden und singen und noch ein paar andere, die hier sitzen, sondern dass jeder von uns reif und mündig wird im Glauben. Dass wir wissen, was wir glauben und dass wir uns daran freuen. Und dafür arbeitet der Paulus. Und dafür ringt er in seinen Briefen, in seinen Besuchen, die er macht. Dafür ringt er mit der Kraft, wie er sagt, mit der Kraft, die Gott ihm schenkt. Für diese wunderbare Hoffnung der Herrlichkeit in Jesus. Charles Spurgeon hat einmal gesagt, alles ist wunderbar, bis dass man sich daran gewöhnt hat. Hat er nicht recht? Ich denke an Weihnachten, wenn die Geschenke unterm Tisch oder unterm Baum oder irgendwo rumliegen. schön eingepackt, schönes Schleifchen dran, sieht alles wunderbar aus, dann packt man es aus und freut sich am nächsten Tag und freut sich an der nächsten Woche und dann so nach 3 Wochen, dann hat man sich dann gewöhnt, da freut man sich nicht mehr so. Oder beim Geburtstag oder bei was auch immer. Wir gewöhnen uns dran und das Wunderbare sinkt in Intensität. Und wenn wir uns an Jesus, an sein Heil, an seine Vergebung, an seine Segnungen gewöhnen, dann verliert Jesus auch von etwas von diesem Wunderbaren. Wie du verlierst die Botschaft, Jesus verliert nicht an nichts Wunderbarem, aber die Botschaft verliert an Einfluss auf unser Leben, weil wir das Wunderbare gar nicht mehr so sehen. Sind wir noch begeistert von Jesus? Bist du noch begeistert von Jesus? So begeistert, dass du von ihm reden möchtest. So begeistert, dass du für ihn leben möchtest. So begeistert, dass du ihm dienen möchtest. Bist du begeistert von Jesus, so dass dir das Wohl deiner Geschwister ein Anliegen ist? Jesus sagt ja nicht umsonst, liebt einander. Das ist das Zeichen, dass ihr zu mir gehört. Wenn wir begeistert sind von Jesus, dann möchte ich auch, dass die anderen begeistert sind von Jesus, dass es ihnen gut geht. Sind wir noch begeistert von Jesus, so dass sein Wort uns Speise ist und lebendiges Wasser ist? Bist du begeistert von Jesus? Und wenn ja, dann Halleluja. Wenn du begeistert bist von Jesus, preis dem Herrn. Halte fest daran. Mach weiter so. Lass nicht locker. Sei weiter begeistert von Jesus. Und wenn du nicht mehr oder nicht mehr so begeistert bist von Jesus, dann Achtung! Das ist kein guter Zustand. Das ist kein gesunder Zustand, wenn wir nicht mehr begeistert sind von Jesus. Wir müssen nicht hier rumhüpfen und gleich alle rausspringen und aufs Essen verzichten und lieber singen oder so. Darum geht's nicht. Es geht darum, welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben? Habe ich wirklich noch ein Anliegen für ein Leben kompromisslos für Jesus? Werde aktiv, beschäftige dich mit seinem Wort. Gottes Wort malt uns Jesus vor Augen. Und Gottes Wort zeigt dir, wer Jesus ist. Und du kannst ihm neu begegnen in seinem Wort. Und du wirst das Geheimnis neu erkennen. Christus in dir, Hoffnung der Herrlichkeit. Da steckt so viel drin. Christus in mir, Hoffnung, Herrlichkeit. Grab tiefer, lern Jesus wieder neu kennen. Lerne Neues über Jesus kennen. Manchmal flacht unsere Begeisterung ab, weil Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Geht uns das so, oder? Also irgendwas, wir stellen uns unser Leben so vor, wir planen uns unser Leben so und es kommt irgendwie ganz anders. Und wir haben vielleicht auch dann mit Jesus drüber geredet, vielleicht nicht so sehr geplant, aber mit ihm drüber geredet, ihm gedankt, wenn was lief. Und dann läuft's anders und dann sinkt die Begeisterung für Jesus, weil es anders kommt. Oder die Begeisterung für Jesus flacht ab, weil er uns durch Leiden führt. Wir haben eben schon gesagt, Leiden schmecken nicht gut. Leiden sind unangenehm, auch wenn sie oft was Positives bewegen können. Aber wenn wir drin sind, ist nicht schön. Und unsere Begeisterung für Jesus flacht ab. Lass nicht zu, dass dich irgendetwas von Jesus trennt. Dass die Begeisterung für Jesus in deinem Leben abkühlt. Und wenn du merkst, das und das, das kühlt meine Begeisterung für Jesus ab. Aber das mag ich eigentlich. Lass es raus. Du verlierst. Du gewinnst, wenn du Jesus an erster Stelle hast. Christus in uns. Hoffnung der Herrlichkeit. Der Paulus war davon begeistert. Und darum sagt er, dafür arbeite ich, dafür ringe ich. Das will ich jedem Menschen bringen, den verkündigen wir. Und darum erzählen wir von Jesus überall, wo wir hinkommen. Ich will zum Schluss kommen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass in tropischen Ländern man das Haus nicht komplett frei kriegen kann von Ungeziefer. Ob das Küchenschaben sind, die sind da nicht so klein, die sind da ungefähr so groß, ohne die Fühler. Kriegst du nicht raus, du kannst dein Haus so sauber halten, wie du willst. Funktioniert nicht. Irgendwann hast du welche davon im Haus und musst sie wieder loswerden. Ameisen sowieso, Mäuse auch. Die sind einfach nicht so gebaut, die Häuser. Und die Viecher, die kennen die besseren Wege. Ein Missionar saß auf der Terrasse. Da kriegt man sie erst recht nicht los. Saß auf der Terrasse und beobachtete, wie so eine Ameise das Holzbein auf seinen Tisch hochkletterte. Und er kletterte auf die Tischplatte zu dem Zucker, den der Missionar verschüttet hatte. Und genoss den Zucker und drehte sich um und kletterte wieder runter. Und nach ein paar Minuten kletterten zwei Ameisen das Tischbein hoch auf die Tischplatte, labten sich an dem Zucker und gingen wieder zurück. Und nach kurzer Zeit war ein ständiger Strom von Ameisen, die den Tisch hochkletterten und die sich am Zucker erfreuten. Und dieser Missionar, der da zuguckte, der überlegte sich und sagte, also irgendwie müssen diese Ameisen ein perfektes Kommunikationssystem entwickelt haben. Ich habe was Gutes gefunden und ich möchte es mit dir teilen. Und das funktionierte. Wir haben was Gutes gefunden. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eine Botschaft, die die Menschen heute hören müssen. Die Betonung liegt auf müssen. Das ist eine Botschaft, die die Menschen heute hören müssen. Denn mehr und mehr Menschen leben ohne Hoffnung. Verständlicherweise ohne Hoffnung. Und es sind nicht nur die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, wo es sowieso schwer ist, ihnen irgendwas zu sagen, weil sie unsere Sprache nicht verstehen. Es sind auch unsere Eltern, die diese Hoffnung brauchen, die das hören müssen. Es sind unsere Kinder, die Gott uns anvertraut hat, die nicht auf dem richtigen Weg sind, weil wir auf dem richtigen Weg sind, die selbst Jesus kennenlernen müssen. Es sind unsere Nachbarn, es sind unsere Kollegen, es sind unsere Freunde und es sind sogar unsere Feinde. Sie müssen diese gute Botschaft hören. Es ist eine Botschaft, von der wir uns neu begeistern lassen wollen. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und die wollen wir weitergeben. Wir haben heute noch ein paar Minuten mehr Zeit als sonst. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich möchte euch einladen, mitzubeten. Ich möchte euch einladen, kurz zu beten. Nach Möglichkeit auch laut genug. Da wollen wir einfach 5, 6, 7 Minuten nehmen. Wer möchte, kann sich gerne beteiligen, sagt Jesus einfach ein Wort des Dankes oder bringt ihm eine Bitte, die ihr habt, und ich werde dann Schluss machen. Herr, dafür möchten wir dir danken, dass du unsere Hoffnung bist, unsere lebendige Hoffnung bist, die uns niemand mehr wegnehmen kann.